HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir berichten heute über die Leipziger Buchmesse, stellen ein neues Hörbuch aus der Reihe Verfilmt von Alfred Hitchcock von Jens Wawritschek vor. Es geht ums Altwerden im Hörbuch von Didier Eribon. Und für Kinder ab 6 empfehlen wir heute ein Sachhörbuch. Da geht es rund um die Wiese. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Wir beginnen mit einem neuen Hörbuch aus der Reihe Verfilmt von Alfred Hitchcock von Jens Wawritschek. Jens Wawritschek liebt Filme von Alfred Hitchcock und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Romane einzulesen, die den Filmen von Alfred Hitchcock zugrunde liegen. Diesmal ist es der Roman Familiengrab von Victor Canning. Victor Canning schrieb unter mehreren Pseudonymen erfolgreich Romane, Thriller und Drehbücher für Fernsehserien. Im Original heißt der Roman The Rainbird Pattern. Auf Deutsch erschien er unter dem Namen Auf der Spur. Und Hitchcocks Film heißt Familiengrab. Und es war der letzte Film, bei dem Hitchcock Regie geführt hat. Familiengrab heißt nun auch das Hörbuch. Dorothee Meyer-Karweg, Sie haben sich die Lesung angehört. Familiengrab, das klingt so ein bisschen nach Horror.
Ja, aber erstmal beginnt es ganz einfach spannend und hat humorvolle Einsprengsel sogar. Zum Ende hin wird dieser Krimi aber wirklich ganz schön düster.
Es macht neugierig. Um was geht's genau?
Ja, es werden zwei Handlungsstränge immer wieder parallel erzählt, die dann später auch zusammengeführt werden. Auf der einen Seite beginnt es mit einem spannenden Entführungsfall, auf der anderen mit einer eher harmlos wirkenden Gaunerei. Jetzt mal erst zum Entführungsfall. England wird gerade in Atem gehalten von Trader, einem gewieften Kidnapper. Der hat schon zwei hochrangige Persönlichkeiten, Politiker, in seine Gewalt gebracht und gegen Geld bzw. Diamanten wieder freigelassen. Und zwei Ermittler mit, wie wir noch sehen werden, erstaunlichen Sonderbefugnissen, Bush und sein Vorgesetzter Grandison, versuchen nun verzweifelt, Trader auf die Spur zu kommen, bevor der dritte Mensch entführt wird, womit alle rechnen. Und Grandison erzählt jetzt seinen Mitarbeitern:
Eine dritte Entführung darf sich nicht ereignen. Denn wenn sie sich ereignete, würde der Schrecken herrschen, vor allem in der Regierung selbst. Denn dann müssten Traders Bedingungen widerspruchslos erfüllt werden. Ganz einfach genommen, und dies gilt vor allem Ihnen, Bush, denn ich lege diese Sache in Ihre Hände, steht die Sache so: Trader muss unschädlich gemacht werden. Finden Sie ihn und die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, und wir werden uns angemessen mit ihnen beschäftigen. Er lächelte, kratzte an seinem Bart und fügte hinzu: ganz leise, ganz inoffiziell und endgültig.
Ja, und da hörten wir Jens Wawritschek mit einem Ausschnitt aus Familiengrab von Victor Canning, der Romanvorlage für Hitchcocks gleichnamigen Film. Und diesen Chefermittler Grandison, den spricht Jens Wawritschek hier so richtig rau, ja fast brutal.
Und was dieser Grandison gesagt hat, dass die Entführer endgültig aus dem Verkehr gezogen werden sollen, das klingt auch ganz schön hart. Jetzt haben Sie aber auch noch von einem zweiten Handlungsstrang gesprochen.
Ja, das ist sogar der Hauptstrang der Geschichte. Darin sucht die betuchte Miss Julia Rainbird nach ihrem unbekannten Neffen, dem unehelichen Sohn ihrer inzwischen verstorbenen Schwester Harriet. Den hat ihr gemeinsamer und man muss sagen ziemlich fieser Bruder, inzwischen ebenfalls tot, der Schwester vor vielen Jahren einfach weggenommen und zur Adoption gegeben. Die Frage ist, an wen? Das versucht nun diese Miss Rainbird herauszubekommen. Sie ist alt und in ihren Träumen erscheint ihr nun dauernd Harriet und fragt nach ihrem Kind. Über eine Bekannte ist sie auf Blanche aufmerksam geworden, ein Medium mit besten Verbindungen ins Jenseits, so bietet sie sich an. Und beim Treffen erklärt Miss Rainbird dieser Blanche, warum sie den Neffen einerseits sucht, aber auch welche Sorgen sie damit verbindet.
Er ist ein Rainbird. Und was noch mehr bedeutet, er ist mein nächster Verwandter. Alles, was ich besitze, müsste an ihn gehen. Ehrlich gesagt, Madame Blanche, mit diesem Gedanken konnte ich mich nicht leicht befreunden. Nicht die Notwendigkeit, ihm einmal alles zu überlassen, sondern der Zwang, ihn voll und ganz in das Leben auf Reed Court aufzunehmen, wenn er gefunden wäre. Da müsste es rundherum im Kreis Erklärungen für sein Auftauchen geben. Und Harriets Unglück würde allgemein bekannt. Blanche nickte verständnisvoll. Sie wünschen nicht, dass ihr wohlgeordnetes Leben gestört wird. Das ist ganz natürlich. Aber scheint mir doch, dass Sie sich mit dem Gedanken abgefunden haben, da Sie sich nun Ihres Gewissens zuliebe entschieden haben. Ja, so ist es. Deswegen bin ich bei Ihnen. Aber warum haben Sie an mich gedacht? Sie brauchen doch meine Hilfe nicht. Sie müssen nur einen Privatdetektiv verpflichten, der ihn aufspüren soll. Natürlich habe ich auch daran gedacht. Aber es gibt ein oder zwei Dinge, die das unmöglich machen. Wenn der Detektiv auch noch so diskret vorginge, er müsste Erkundigungen einziehen. Auch in unserem Dorf. Ich bilde mir nicht ein, dass nicht andeutungsweise hier und dort bekannt wäre, was sich seinerzeit ereignet hat. Die Leute müssen dazu nicht alles genau wissen. Sie zählen zwei und zwei zusammen und dann raten sie. Es wäre mir höchst peinlich, wenn meine Bekannten und die Leute im Dorf erführen, dass ich den Sohn meiner Schwester suchen lasse.
Hier haben wir nochmal Jens Wawritschek gehört und hier klingt er ganz anders, sehr viel weicher.
Ja, ich finde, er schlüpft ganz zauberhaft in die diversen Rollen, in alte, junge, Männer, Frauen. Alles klingt für mich sehr glaubhaft und er vermittelt genau diese Nuancen in den Stimmungen und Gefühlen. Es ist wirklich schon große Schauspielkunst und es macht sehr großen Spaß, dazu zu hören.
Kommen wir zurück zur Geschichte. Findet Blanche denn den Neffen?
Ja, sie findet nach und nach doch einiges heraus, aber natürlich nicht aufgrund ihrer hellseherischen Fähigkeiten, sondern mit Hilfe ihres geliebten George, der sich als Detektiv auf die Suche macht und durch seine galante Art alle Menschen umgarnen und auch gut aushorchen kann.
Ich habe den Eindruck, dass durch diese beiden, Blanche und George, auch so eine humorvolle Seite in den Krimi kommt, oder?
Genau, die beiden sind jetzt auch nicht durch und durch verdorben, aber die Aussicht auf ein beachtliches Honorar durch diese Miss Rainbird treibt sie schon an. Und die beiden sind so ein richtiges Gaunerpärchen. Sie lieben sich, aber trauen sich auch nicht gegenseitig so hundertprozentig über den Weg. Das ist sehr witzig beschrieben.
Wie fügt sich das denn mit dem anderen Handlungsstrang zusammen?
Ja, dadurch, dass irgendwann den Hörern zumindest klar wird, sowohl die Ermittler als auch diese Blanche und ihr George suchen denselben Mann. Den Beteiligten ist das da noch lange nicht klar, wodurch für Hörer so eine ganz besondere Spannung entsteht. Man ahnt dann auch, dass Blanche und George in höchste Gefahr geraten. Aber auch Bush und Grandison, also die beiden Ermittler, kommen in ihren Recherchen weiter. Und wie weit dann sie über ihre eigentlichen Befugnisse gehen, das ist dann auch nichts für zarte Seelen ganz am Schluss.
Kommt das denn zu einem echten Showdown? Es klingt so ein bisschen.
Ja, einerseits, aber ganz am Schluss nimmt der Roman, bei dem man so dachte, ja, okay, jetzt ist er zu Ende, nochmal eine ganz überraschende Wende. Also endet sozusagen mit einem weiteren Cliffhanger. Und dann erklärt sich auch so in den letzten Sätzen der englische Titel, nämlich The Rainbird Patterns, so frei übersetzt, das Muster bzw. Handlungsmuster der Rainbirds. Wow, das ist dann nochmal wirklich spannend, überraschend und insgesamt ist es mal wieder ein absolut überzeugend gelesener Roman von Jens Wawritschek.
Also eine große Empfehlung von Dorothee Meyer-Karweg aus der Reihe verfilmt von Alfred Hitchcock haben wir vorgestellt Familiengrab von Victor Canning. Es ist eine MP3-CD, gut 10 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 17 Euro, erschienen bei Goldbeck Records in der Edition Audubar. Um Leben, Alter und Sterben geht es jetzt im Hörbuch von Didier Eribon. Didier Eribon ist Soziologe und Philosoph, Jahrgang 1953, und er gilt als einer der einflussreichsten Intellektuellen Frankreichs. Mit seiner Biografie über Michel Foucault wurde er in Deutschland bekannt. 2016 erschien sein Buch »Rückkehr nach Reims«. Es enthält viel Autobiografisches, verknüpft mit soziologischer Reflexion. Zuletzt erschien von Didier Eribon im Surkamp Verlag die deutsche Übersetzung von seinem Werk Betrachtungen zur schwulen Frage. Das Buch gilt als Gründungsdokument und Klassiker der Queer Studies. Das neue Werk von Didier Eribon heißt Eine Arbeiterin und im Untertitel Leben, Alter und Sterben. Dorothee Meyer-Karweg, dieser Titel klingt nach einer allumfassenden Betrachtung eines Arbeiterinnenlebens und es klingt danach, dass er das Leben einer bestimmten Frau unter die Lupe nimmt.
Ja, wie schon bei Rückkehr nach Reims geht er hier von der eigenen Familie aus, um dann so grundsätzliche philosophische und soziologische Überlegungen anzustellen. Die Arbeiterin, das ist seine Mutter, die als Fabrikarbeiterin und als Putzfrau gearbeitet hat. Und Eribon beginnt dabei mit dem Ende ihres Lebens, also der Gebrechlichkeit und dem damit einhergehenden Verlust der Autonomie.
Und das ist das, vor dem viele ältere Menschen natürlich Angst haben.
Ja, genau. Und Eribon schildert das hier in aller Drastik. Die Mutter wohnt zuletzt allein in einer Sozialwohnung in Reims. Der Vater ist schon längere Zeit tot. Und Eribon, der in Paris wohnt, besucht sie dann immer wieder in ihrer Wohnung. Und eines Sonntags macht sie aber einfach nicht auf. Ein Nachbar lässt ihn schließlich ins Haus.
Ich stieg die Treppen hoch zu ihrer Wohnung im dritten Stock und klingelte an der Tür. Ich hörte sie rufen. Ja, 5 Minuten. Aber sie machte mir nicht auf. Ich rief durch die Tür, mach auf, was ist los? Ist alles in Ordnung? Sie antwortete immer wieder mit seltsamer Stimme, ja, ja, 5 Minuten. Irgendwann sagte ich, wenn du nicht aufmachst, rufe ich die Feuerwehr. 5 Minuten. Nach einer halben Stunde verständigte ich die Feuerwehr. Die Tür war abgesperrt, der Schlüssel steckte von innen im Schloss. Die Feuerwehrleute konnten die Tür nicht aufbrechen, zu schwer, zu massiv. Sie hätten den Rahmen aus der Wand schlagen müssen. Daraufhin fuhren sie die Drehleiter an der Außenwand aus und verschafften sich Zugang zur Wohnung, indem sie die Scheibe der Balkontür einschlugen. Dann öffneten sie mir von innen. Meine Mutter lag auf dem Boden. Sie war gestürzt und nicht wieder hochgekommen. Als ich geklingelt hatte, war sie in den Flur gerobbt, aber es war ihr nicht gelungen, sich aufzurichten oder hinzuknien, um den Schlüssel im Schloss zu drehen. Sie war nackt. Ich wandte den Blick ab, die eigene Mutter nackt zu sehen, die eigene alte Mutter nackt zu sehen, war schon unangenehm genug. Aber sie nackt auf dem Boden liegen zu sehen, mit verwirrtem Blick, als wäre sie nicht ganz da, war nahezu unerträglich.
Ja, und als Interpreten hörten wir hier den Schauspieler Ulrich Matthes.
Wie gefällt er Ihnen als Interpret dieses Textes?
Ja, Ulrich Matthes schlüpft ja einerseits gut in die Rolle der Mutter, die ja versucht, ihre Schwächen zu kaschieren. Er fühlt sich aber auch gut in die Gedanken des Autors ein. Und ich finde, Ulrich Matthes nimmt insgesamt sehr gut den Ton auf, den Didier Eribon in diesem Text anschlägt. Der beschreibt sehr schonungslos die Situation, wobei das Persönliche hier auf eben eine allgemeine gesellschaftliche Lage verweist. Die Feuerwehr muss noch öfter kommen, um der Mutter aufzuhelfen. Und irgendwann ist klar, so geht's einfach nicht mehr weiter.
Ja, und das ist dann der Zeitpunkt, wo viele Kinder für und über ihre Eltern entscheiden, einmal wie und auch wo diese in Zukunft leben werden.
Ja, eine sehr schmerzliche Situation für beide Seiten. Eribon und seine Brüder versuchen es erst mit der Mutter zu klären, aber die lehnt alles ab. Ja, und schließlich kommt sie eigentlich gegen ihren Willen dann auch in ein staatliches Heim. Und Didier Eribon beschreibt dann auch sein eigenes Verhalten. Er hatte sich natürlich vorgenommen, die Mutter bald wieder zu besuchen. Aber dann war er da erstmal eine lang geplante mehrwöchige Reise, dann berufliche Verpflichtungen. Dann wurde er auch noch ein bisschen krank, erkältet. Und ja, dann ist die Mutter tot, nach nur 7 Wochen im Heim. Sie hatte rasant schnell abgebaut.
Das ist natürlich richtig tragisch, denn diese Entwicklung. Kann man denn diesen raschen Tod irgendwie erklären mit einer Krankheit?
Eigentlich nicht. Man hatte Eribon aber schon gesagt, in den ersten Wochen sind die neuen Heimbewohner extrem gefährdet. Also dieser hohe Autonomieverlust kann zu einem massiven Verlust auch des Lebenswillens führen.
War das ein schlechtes Heim, in das sie da gekommen ist? Oder warum hat die Mutter das Leben als so fremdbestimmt erlebt?
Also wie Eribon es beschreibt, war es nicht schlechter als andere. Aber ja, so der ganze Tagesablauf ist natürlich jetzt fremdbestimmt. Und dazu kommt, dass die Pflegerinnen nur einmal pro Woche Zeit hatten, die Mutter aus dem Bett zu holen. Und da man zu wenig Personal hat, jemanden auf die Toilette zu bringen, sind die Heimbewohner auch gezwungen, in Windeln zu machen. Das muss man sich ja mal für sich selbst vorstellen, wie man das dann empfindet. Ja, auch wenn seine Mutter im Heim nicht direkte Gewalt erfuhr, kommt Didier Eribon doch zu diesem Schluss.
Meine Mutter wurde durch die Institution Pflegeheim misshandelt. Durch die Art und Weise, wie diese mit ihrem Zustand umging, mit dem Zustand von Menschen wie ihr. Das Wort dépendant, das im Französischen nicht nur pflegebedürftig, sondern vor allem auch abhängig bedeutet, offenbart hier seine ganze Grausamkeit. Die Wahrheit ist simpel. Altersheime sind notorisch unterbesetzt und die Pflegekräfte müssen von einem Zimmer zum nächsten eilen, um die Bewohner zu versorgen. Sie haben nur wenige Minuten Zeit für jeden einzelnen Menschen. Sie hetzen von einem Zimmer zum nächsten, hin und her, weil zwischendurch immer wieder jemand Hilfe braucht und nach ihnen klingelt. Abends, am Ende eines langen Arbeitstages, sind sie erschöpft und ausgelaugt und haben Schmerzen im Rücken, in den Schultern, in den Knien, da sie den Bewohnerinnen, die dazu noch in der Lage sind, beim Aufstehen, bei der Fortbewegung und beim Ins-Bett-Gehen helfen müssen. Die Fluktuation in diesen Berufen ist hoch. Die Beschäftigten halten den Rhythmus und die Belastung nicht lange durch. Auch dies ist eine Form der Misshandlung. Man muss feststellen, dass dieses System unmoralisch ist. Man kann es gar nicht oft und laut genug sagen, das System ist unmoralisch.
Tja, Erebon will nicht einzelne Heime oder gar Pflegekräfte anprangern, sondern er spricht hier von institutioneller und struktureller Gewalt. Die französischen Heime, aber auch Krankenhäuser sind wie bei uns chronisch unterfinanziert.
Ja, und wie Sie sagen, man mag sich das für sich selbst gar nicht vorstellen, aber es ist leider auch nicht neu, ne? Und wurde auch schon oft beschrieben.
Ja, aber das Besondere bei Didier Erebon ist eben, dass er sich selbst einbezieht. Er hatte auch noch versucht, so die Mutter zu beschwichtigen im Heim, da bist du gut versorgt, da geht es dir gut. Und er wusste eigentlich selbst, dass das nicht stimmt. Und seine Mutter ahnte das dann auch und hat dann ganz schnell den Lebensmut verloren.
Der Untertitel von Didier Erebons Werk, eine Arbeiterin, heißt ja Leben, Alter und Sterben. Das heißt, es geht auch um mehr als um das Ende im Altenheim.
Ja, Didier Erebon beschreibt auch grundsätzlich das Leben seiner Mutter als Arbeiterin, ein meist unglückliches Leben, bestimmt durch Zwänge. Er schreibt davon, wie sie sich bemüht hat, dass es den Söhnen dann zumindest besser geht, was letztendlich aber auch dazu führte, dass diese Söhne ihr eigenes Milieu zeitweise als peinlich empfanden. Aber er beschreibt auch den Rassismus der Mutter, also da ist er recht schonungslos, ihr Abgleiten zu rechten Parteien, wenn sie denn überhaupt noch gewählt hat. Und kommt dann am Schluss nochmal auf diese alten Problematik zurück und darauf, dass Alte eben keine große Lobby haben.
Das klingt so nach einem großen Rundumschlag. Mhm. Ist der gelungen?
Ja, für mich zerfällt das Buch bzw. Hörbuch schon ein bisschen in zwei Teile. Also die Problematik des nicht mehr selbstbestimmten Lebens im Alter auf der einen Seite und dann das Leben als Arbeiterin. Da hätte er auch zwei Bücher und Hörbücher ausmachen können. Gut gefällt mir aber, dass er ausgehend von der konkreten Person und Situation eben die grundsätzlichen soziologischen Hintergründe und Bedingungen beschreibt. Und insgesamt finde ich es damit doch ein sehr wichtiges Werk, das uns alle angeht. Wir sind ja auch die nächsten Alten und der drohende Verlust der Autonomie, da müssen wir uns nichts vormachen, der betrifft Arme und Reiche. Und Ulrich Matthes liest sehr klar und betont so, dass einem die Sätze wirklich im Gedächtnis bleiben.
Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben, so heißt das Hörbuch von Didier Erebon aus dem Französischen von Sonja Fink. Gelesen von Ulrich Matthes, es ist eine MP3-CD, knapp 8 Stunden Hörzeit zum Preis von 25 Euro und erschienen in der Hörverlag. Die Leipziger Buchmesse ist in vollem Gange und Sie, Dorothee Meyer-Karwig, waren am Donnerstag da und können uns aus dem Hörbuchbereich berichten. Was sind denn die wichtigen und aktuellen Themen für die Branche?
Ja, ein Thema ist natürlich die Entwicklung weg von der CD hin zu rein digitalen Produktionen. Da habe ich auf der Messe unter anderem mit Heike Völker-Sieber gesprochen. Sie ist Pressesprecherin vom Hörverlag und eine der Sprecherinnen von der Interessengruppe Hörbuch.
Es verschiebt sich also auf jeden Fall weiter Richtung digital. Und man kann schon sagen, dass inzwischen über die ganze Branche zu 90% der Umsatz wirklich mit digitalen Verkäufen gemacht wird.
Trotzdem, natürlich ist auch Heike Völker-Sieber überzeugt, CDs wird es noch lange geben. Schon deswegen, weil viele Hörbücher verschenkt werden und sich so ein rein digitales Hörbuch natürlich nicht in Geschenkpapier einwickeln lässt. Insgesamt sind die Hörbuchverlage mit der wirtschaftlichen Entwicklung übrigens zufrieden, denn egal ob digital oder auf CDs, das Hören von Literatur boomt. Harald Krever vom Verlag Speak Low hat mir dann aber auch erklärt, dass gerade kleine Verlage mit dem Trend zur rein digitalen Produktion schon auch ein bisschen zu kämpfen haben.
Wenn man ein Programm hat, was etwas anspruchsvoller ist oder vielleicht ein bisschen belletristischer ausgelegt ist, ist es sehr, sehr schwer, im digitalen Markt sichtbar zu sein. Weil wenn Sie auf die digitalen Plattformen gehen, dann sehen Sie, das wird dominiert durch Mainstream-Programm. Und wenn Sie ein bisschen spezieller suchen, dann müssen Sie wirklich suchen. Und die Auffindbarkeit ist schwer und das ist ein großes Problem. Und das Zweite ist natürlich die Vergütung, dass die Margen im digitalen Bereich wesentlich geringer sind als beim physischen Produkt.
Und ein zweites großes Thema auf der Buchmesse ist KI, also künstliche Intelligenz, bis hin zu künstlichen Stimmen. Die Entwicklungen sind da wirklich rasant, die Ergebnisse teils überraschend gut, meint Harald Krever, aber er sagte mir auch:
Wir stehen auf dem Standpunkt, dass es bei einer Hörbuchproduktion ja nicht nur um die Stimme geht. Dass es nicht nur darum geht, dass jemand gut klingt. Das ist natürlich eine schöne Voraussetzung. Aber natürlich ist die Interpretation eines Textes entscheidend, die Gestaltung eines Textes entscheidend. Das Durchdringen von Emotionalem und Gedanklichen eines Buches. Und wir stehen auf dem Standpunkt, dass das eigentlich nur ein Mensch machen kann. Ein Mensch, im günstigsten Falle ein Schauspieler, der dazu in der Lage ist, einen Text emotional und gedanklich zu durchdringen und ihn dann auch zu interpretieren. Das Hörbuchmedium nur auf die Stimme zu reduzieren, dann tut man dem Vorgang des Lesens und letztendlich auch des Denkens keinen Gefallen.
Das war nochmal Harald Krever. Sein Verlag Speak Low hat übrigens ein Label für seine Produktion kreiert. Da steht jetzt auf allen drauf Real Human Voice, also garantiert nicht mit künstlichen Stimmen aufgenommen. Also in dem Bereich werden wir sicher noch einige Entwicklungen erleben, rasante Entwicklungen. Bisher kenne ich noch kein normales literarisches Hörbuch, das rein mit KI aufgenommen worden ist. Wir werden dranbleiben und weiter natürlich darüber berichten.
Auf der Leipziger Buchmesse werden auch Preise verliehen, allen voran der Preis der Leipziger Buchmesse in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch, Essay und Übersetzung. Und da gab es diesmal eine Überraschung, Dorothee Meyer-Karweg.
Ja, genau. Normalerweise werden ausschließlich Bücher dort ausgezeichnet, aber diesmal war in der Kategorie Sachbuch, Essay auch ein Hörbuch nominiert, und zwar waren das die Jahrhundertstimmen Teil 2, 1945 bis 2000. Deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen, herausgegeben von Christiane Colorio, Ines Geipel, Ulrich Herbert, Michael Krüger und Hans Sarkovic, dem ehemaligen leitenden Redakteur bei H2 Kultur. Gewonnen hat dann im Bereich Sachbuch-Essay das Buch ca. 1972, so der Titel von Tom Holert, erschienen bei Spectre Books. Aber schon die Nominierung der Jahrhundertstimmen hat Christiane Colorio vom Hörverlag natürlich riesig gefreut.
Das ist für uns natürlich ganz großartig, weil wir damit natürlich nicht gerechnet hätten. Es ist das erste Mal, dass überhaupt ein Hörbuch nominiert worden ist. Das freut uns natürlich ganz ungemein. Das ist ja, so wahrgenommen zu werden und auch, dass die Qualität gesehen wird, dass es was ist, was, wie die Jury sagt, nur das Hörbuch kann, das ist was uns sehr freut, dass es das angekommen ist.
Ja, das war wirklich ein richtig schöner Erfolg für den Hörverlag und für Christiane Colorio und die anderen Herausgeber. Und jetzt wollen wir auch noch einen Ausschnitt hören, und zwar einen Originalton, den ich vorher auch noch nie gehört habe. Oskar Schindler, der 1967 zum ersten Mal öffentlich darüber sprach, warum er in der Nazizeit vielen Juden das Leben rettete.
Ich hatte 1939, nach Beendigung des Polenkrieges, einige Dutzend Juden, die durchaus als Arbeitskräfte so behandelt wurden wie Polen und durchs polnische Arbeitsamt vermittelt wurden. Aber nachdem die Verfolgung der Juden auch schon 39, 40 die ersten Schritte nahm, sie mussten den Zionstern tragen, man hatte ihnen gelegentlich den Bart abgeschnitten und andere Schikane mehr, hat man sich dem Arbeitsplatz des guten Deutschen erinnert. Und es war eine kleine Sicherheit für den Juden, einen Arbeitsausweis einer deutschen Firma zu haben. Wer nachher die sadistische Art der Verfolgung dieser Menschengruppe in Polen miterlebt hat, der musste statt ein Herz einen Stein haben in sich, wenn er da nicht Mitleid empfunden hat und eine Aufgabe gefühlt hat, zu helfen.
Und da hörten wir Oskar Schindler mit einer Aufnahme von 1967. Das war ein nur winziger Ausschnitt aus den Jahrhundertstimmen Teil 2, ein Hörbuch, das im Bereich Sachbuch-Essay für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war.
Und wer jetzt vielleicht interessiert ist an dem Hörbuch, hier die Daten. Die Jahrhundertstimmen Teil 2, 1945 bis 2000, deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen. Herausgegeben von Christiane Colorio, Ines Geipel, Ulrich Herbert, Michael Krüger und Hans Sarkovic. Es sind 4 MP3-CDs, ca. 40 Stunden Hörzeit zum Preis von 65 € und erschienen in der Hörverlag. Es gibt natürlich auch Teil 1 der Jahrhundertstimmen, der umfasst die Jahre 1900 bis 1945. Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg, zu diesem Bericht von der aktuellen Leipziger Buchmesse. Und wir kommen zum Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für Kinder ab 6. Es heißt Meine Wiese und ist ein Sachhörbuch, wurde von Jan Haft geschrieben. Jan Haft ist Biologe und ein vielfach ausgezeichneter Natur- und Tierfilmer, der auch schon mehrere Bücher über die Natur geschrieben hat. Er begeistert sich vor allem für die Lebensräume vor unserer Haustür. Das neue Hörbuch heißt Meine Wiese, entdecke eine wunderbare Welt. Dorothee Meyer-Karweg, was gibt es denn alles auf einer normalen Wiese zu entdecken?
Ja, wie wir hören werden, eine ganze Menge, und zwar das auf mehreren Etagen auch noch. Also in der Erde, da leben ja beispielsweise Maulwurf, Kaninchen, Regenwurm, Mäuse und so weiter. Auf dem Boden, da finden sich beispielsweise Pilze, Moose und auch ein paar Insekten, die da rumkrabbeln. Und höher hinauf finden wir dann die Kräuter und Gräser mit ihren Blüten und darauf leben wiederum viele Insekten, beispielsweise ein Marienkäfer. Und wir hören mal rein, was Jan Haft über diesen Marienkäfer sagt.
Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, wie es wohl wäre, so klein zu sein wie ein Marienkäfer und an einem Wiesenblumenstängel auf- und abzulaufen. Auf halber Höhe würde ich eine Pause einlegen und nach unten schauen. Ob mir da schwindelig werden würde? Ganz bestimmt. Aber nicht der Marienkäfer. Er ist für das Klettern gemacht. Es erstaunt mich immer wieder, wie schnell so ein kleiner Käfer einen senkrechten Halm hinauflaufen kann. Wie macht er das? An jedem seiner 6 Beine hat er 2 spitze Krallen. Außerdem hat der Marienkäfer ganz viele winzig kleine Haare an den Füßen. Damit kann er sich an richtig glatten Blättern und Halmen festhalten, ohne herunterzufallen. Diese Härchen funktionieren wie tausende Minikrallen. Mit ihnen kann der Käfer sogar an einer Fensterscheibe emporklettern.
Ja, und da haben wir den Autor Jan Haft selbst gehört. Und ich muss sagen, er hat eine wirklich schöne, sonore, ruhige und freundliche Stimme. Also genau richtig für diese Altersgruppe ab 6.
Und man denkt ja, man weiß ganz viel über die Marienkäfer, ja. Und ist erstaunt, dass man hier noch ganz schön viel lernen kann.
Ja, genau. Das ist wirklich auch was für Ältere. Und wir erfahren nicht nur etwas über den Marienkäfer. Jan Haft schafft es immer wieder, Kinder mit Bekanntem zu locken, wie dem Marienkäfer eben, und dann doch unbekannte Dinge über ihn zu erzählen, wie das mit den Härchen.
Wie ist denn das Hörbuch aufgebaut? Also erklärt Jan Haft da jetzt ein Tier und eine Pflanze nacheinander?
Nein, er unterteilt das Ganze in verschiedene Kapitel. Also erstmal konzentriert er sich auf die Pflanzen, dann auf die Wiesenvögel, dann auf die Insekten. Aber er sagt auch, alles hängt mit allem zusammen.
Wie meint er das genau?
Also bei den Pflanzen erklärt er beispielsweise die unterschiedlichen Blütenfarben und Formen, mit denen diese wiederum unterschiedliche Insekten anlocken. Also von Margerite bis Rotklee, Salbei oder Glockenblume. Da gibt es dann auch richtige Spezialisten unter den Pflanzen, die nur oder hauptsächlich von Schmetterlingen oder nur von Bienen oder Fliegen angeflogen werden.
Und was ist mit den größeren Tieren? Sie haben ja gesagt, dass er zum Beispiel auch etwas über die Wiesenvögel erzählt. Was erfahren wir da?
Ja, im Kapitel über Vögel erklärt er nicht nur, welche Vögel in der Wiese leben, dort brüten oder zumindest dort ihre Nahrung suchen, sondern auch, wie sie auf Beutefang gehen. Und auch dazu hören wir ein Beispiel.
Weißstörche sieht man oft durch Wiesen gehen, obwohl sie hier natürlich nicht brüten. Warum kommt der schwarz-weiße Schreitvogel dann hierher? Weil er in der bunten Blumenwiese satt wird. Besonders gerne frisst der Storch nämlich Heuschrecken. Er vertilgt aber auch alle anderen Kleintiere, die hier leben, sogar Schlangen. In Wiesen, die nicht so oft gemäht und nicht mit Gülle gedüngt werden, leben besonders viele Heuschrecken. Der Storch schreitet durch die Wiese und scheucht die Insekten auf. So kann er sie leicht entdecken. Den Graureiher könnte man beim flüchtigen Hinschauen mit einem Storch verwechseln. Dabei sieht er eigentlich ganz anders aus. Und er benimmt sich ganz anders. Im Gegensatz zum Storch fliegt der Reiher immer mit gebogenem Hals und eingezogenem Kopf. Außerdem scheucht er seine Beute nicht auf. Er steht lieber ganz still in einer Lauerstellung. Er mag auch keine Heuschrecken. Er wartet geduldig auf Mäuse und Frösche, die er dann mit seinem spitzen Schnabel packt.
Da möchte man jetzt keine Heuschrecke oder Maus sein, wenn Storch und Graureiher auf der Jagd sind.
Nein, es geht schon meist ums Fressen oder gefressen werden, aber beispielsweise auch um Mechanismen, andere für die eigenen Zwecke einzuspannen. Und dazu das Beispiel des Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Das ist ein ganz besonderer Schmetterling mit einem außergewöhnlichen Lebenszyklus.
Der braunblaue Falter legt seine Eier nur auf die Blüten des großen Wiesenknopfs. Einmal geschlüpft, frisst die kleine Raupe eine Weile im Inneren der Wiesenknopfblüte. Dann kommt sie heraus, seilt sich an einem Seidenfaden ab und lässt sich schließlich auf den Wiesenboden fallen. Dort wird sie früher oder später von gefräßigen Knotenameisen gefunden. Weil sich die Raupe mit Ameisenduft parfümiert hat, halten die Ameisen die kleine Raupe für eine ihrer eigenen Larven und schleppen sie durch die Wiese in ihrem Bau unter der Erde. Dort wird die Bläulingsraupe von den Ameisen liebevoll versorgt. In den kommenden Wochen frisst sie still und heimlich einen Teil der Ameisenbrut auf. Im nächsten Jahr schlüpft dann ein neuer Wiesenknopf-Ameisenbläuling aus dem Ameisennest. Der muss sich nun allerdings beeilen. Als ausgewachsener Falter hat der Bläuling kein Ameisenparfüm mehr, um sich zu tarnen. Wenn er aus dem Ameisennest im Boden kommt, wird er meist von wütenden Ameisen angegriffen.
Ja, dann erkennen die nämlich erst, was sie sich da ins Nest geholt haben. Also da muss der Wiesenknopf-Ameisenbläuling ganz schnell wegfliegen. Der Wiesenknopf, das ist übrigens eine sehr hübsche Pflanze mit so einem dunkelroten, bommelartigen Blütenstand, gehört zur Familie der Rosengewächse, obwohl es eben kein Baum oder Strauch ist, sondern eben eine krautige Pflanze.
Aber so richtig schöne, bunte Wiesen, die findet man gar nicht so oft. Mhm. Warum sind unsere Wiesen meist sehr eintönig? Woran liegt das?
Ja, auch dazu hören wir etwas bei Jan Haft. Die eintönigen Wiesen, das sind welche, die viel gedüngt und oft gemäht werden. Das sind dann eher so, ich sag mal, artenarme Grasäcker. Bunte, artenreiche Wiesen sind welche, die nur selten gemäht und nicht extra gedüngt werden. Also wer einmal im Frühjahr oder Sommer vor so einer Wiese stand, der sieht sofort den Unterschied. Das heißt, er sieht ihn nicht nur, sondern das riecht auch ganz besonders gut und man hört dann eben auch ganz viele Vögel und Insekten.
Und das klingt so, als könnten Sie das Hörbuch wirklich empfehlen.
Ja, es macht richtig Lust, Wiesen genauer zu betrachten und die Unterschiede auch verschiedener Wiesenarten zu erkennen. Die Sprache ist ja auch einfach, die meisten Beispiele sehr kindgerecht. Und wenn man dann einige Pflanzen und Tiere doch nicht kennt, im Booklet sind sie dann abgebildet, jedenfalls einige davon. Und im Internet kann man dann ja auch nochmal nachforschen, was es mit Natternkopf, Wiesen, Storchschnabel, Maiwurm oder Goldlaufkäfer und so weiter so auf sich hat.
Richtig schöne Namen sind das. Und vielleicht einfach weniger mähen.
Genau. Ein bisschen wird auch angesprochen, wodurch die Wiesen gefährdet sind. Ich habe es schon gesagt. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, Freude an der Natur zu entwickeln. Das finde ich auch genau richtig für diese Altersgruppe.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Meine Wiese, entdecke eine wunderbare Welt. So heißt das Kinderhörbuch von Jan Haft, gelesen vom Autor. Eine CD, eine Stunde, 17 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 15 Euro und empfohlen ist es für alle ab 6 Jahren. Erschienen ist das Hörbuch in der Hörverlag. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.